Das heißt, dass einige Menschen reisen und andere Menschen in anderen Gemeinden neue Menschen kennenlernen. Also ich bin aus Mettmann hierher gereist, um euch kennenzulernen. Und der Holger ist nach Langberg gereist. Da ist die Baustelle, auch eine kleine Gemeinde, so wie bei euch und so wie in Mettmann. Und das ist die Gemeinde meiner Schwester. Und so lernt man sich gegenseitig kennen, profitiert voneinander. Man merkt, wir sind keine Einzelkämpfer. Es ist nicht so, dass jeder alleine an seiner Stelle steht, sondern irgendwie sind wir an derselben Aufgabe. Jeder hat seinen eigenen Abschnitt, aber wir können uns gegenseitig unterstützen. Das ist der Gedanke. Und das finde ich einen schönen Gedanken. Ja, heute ist der vorletzte Sonntag im Kirchenjahr. Damit verbinde ich irgendwie etwas sehr Besinnliches, Trauriges. Totensonntag, Volkstrauertag gab es früher auch noch, aber das war kein kirchlicher Feiertag. Also November, trübes Wetter und die Predigten waren dann auch meist über traurige Themen. Die Ewigkeit, Tod und Ähnliches. Dabei scheint heute die Sonne so schön und wir haben es schön warm. Und passend dazu habe ich mir jetzt kein trauriges Thema ausgesucht. Ich möchte mit euch über Mutmacher sprechen. Mutmacher. Ach, ich muss mal eben was hier rausholen, Entschuldigung. Mutmacher, ja. Das sind Leute, die mir sagen, du kannst das. Die mir was zutrauen. Die hinter mir stehen, auch wenn sie vielleicht meine Schwächen und Fehler kennen, aber die sich meine Klagen anhören können, die sich nicht abwenden, wenn ich Fehler mache, und die am Ende doch sagen, trau dich, es lohnt sich, da ist noch mehr, du kannst noch mehr erfahren, trau dich. Mutmacher, darunter verstehe ich Rückenfreihalter. Leute, die sagen, ich wusste, da kommt noch was, da geht was, du kannst das. Und du kannst noch was Neues erleben und noch einen neuen Weg gehen. Und auch der Apostel Paulus spricht über Mutmacher. Über Ermutigen, über Ermutigung. Ich lese aus 2. Korinther, ihr könnt mitlesen, 2. Korinther, Kapitel 1, die ersten Verse, 3 bis 7. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der Vater, der uns Barmherzigkeit schenkt. Und der Gott, bei dem wir Ermutigung finden. Er ermutigt uns in all unserer Not. Und so können auch wir anderen Menschen in ihrer Not Mut machen. Wir selbst haben ja ebenso durch Gott Ermutigung erfahren. Denn das Leid, das Christus erlebt hat, wird zwar auch uns in reichem Maße zuteil, aber genauso erfahren wir in reichem Maße die Ermutigung, die Christus uns schenkt. Mehr noch, wenn wir in Not geraten, so geschieht das, damit ihr ermutigt und gerettet werdet. Und wenn wir ermutigt werden, so geschieht auch das, damit ihr neuen Mut schöpft. Mit seiner Hilfe könnt ihr geduldig dieselben Leiden ertragen, die auch wir ertragen müssen. Was euch betrifft, so sind wir sehr zuversichtlich. Denn wir wissen, dass ihr genauso an der Ermutigung Anteil habt, wie an dem Leiden. Ja, hier werden Mutmacher gesucht. Hier sind Mutmacher gesucht. Warum spricht Paulus so reichlich über Mutmacher? Warum ist das gleich am Anfang so ein Thema? Ich glaube, Paulus hatte ein Problem. Der brauchte Mutmacher. Wer so häufig über Ermutigung spricht, der braucht die selber ganz dringend. Wer so eindringlich von Trost spricht, der sucht dringend Trost selber. Wie hat es überhaupt so weit kommen können? Paulus hatte doch die Gemeinde in Korinth selber gegründet. Er war unterwegs gewesen in der Türkei, sagen wir heute, in Griechenland. Damals hieß das Achaia. Und hatte dort dann in Korinth Menschen gefunden, die das Evangelium hören wollten. Da ist eine Gemeinde entstanden. Die erste richtige Großstadtgemeinde. Eine der ersten Gemeinden in Europa, aber vor allem eine Gemeinde, die jetzt nicht aus einer Synagoge sozusagen herausgewachsen war, sondern eine Gemeinde, die ganz unabhängig von jüdischen Versammlungen, also Versammlungen der Synagogen, angefangen hat. Mit Menschen, die vorher nicht durch den Glauben an den Gott Israels geprägt waren. Das machte manches andere anders. Die Menschen in Korinth waren nicht von der Tora-Frömmigkeit, von der Weisung Gottes geprägt. Viele Sachen, die jemandem, der zur Synagoge gehen, selbstverständlich sind, die waren hier nicht selbstverständlich. Hier brachen ganz neue Fragen auf. Und wenn ihr den ersten Korintherbrief vielleicht mal lest, dann merkt ihr, da sind ganz wilde Fragen. Ganz wilde Fragen, die einfach auftreten, aufbrechen, weil diese Menschen von null auf anfangen. Und Paulus hat da heiß mitdiskutiert. Er ist auf alle Dinge eingegangen. Darf man überhaupt Fleisch vom Markt kaufen, das vielleicht Götzenopfer vorher war? Das Götzenopferfleisch muss ja irgendwie nachher auch verwertet werden, vielleicht auf dem Markt. Was kann ja alles sein. Wen darf ich lieben? Vielleicht auch, wen darf ich nicht lieben? Alle solche Fragen wurden hier und wurden von ihm angesprochen. Das wäre für eine Synagogen, jemand, der aus der die Tora kennt, wäre das ja ganz selbstverständlich gewesen, alles der hätte es gar nicht gefragt. Und hier entstand eine Gemeinde, die frei war von den überlieferten Regeln, die im Alten Testament stehen, und die sich jetzt erstmal neu ihren Weg finden musste. Und Paulus hat an diese freie Gemeinde sein Herz verloren. An diese vielfältige Gemeinde und wilde Gemeinde mit ihren vielen Fragen und ihren großen Stärken und auch vielen Gefahren. Sein Herz brannte für die Gemeinde in Korinth. Und trotzdem gab es da plötzlich einen Bruch. Was genau passiert ist, weiß ich gar nicht. Aber offenbar wurde die Autorität von Paulus in Frage gestellt. Paulus, du sagst nicht die Wahrheit. Ein von Gott gesandter Apostel würde so nicht handeln. Du bist unglaubwürdig. Du hast dir das alles nur ausgedacht. Der Hauptvorwurf, eigentlich die zentrale, war sein Leiden. Paulus, du wirst so oft verfolgt. Du hast im Gefängnis gesessen. Du wurdest sogar ausgepeitscht. Das würde doch Gott bei einem echten Mann Gottes nicht zulassen. Ein richtiger Apostel, der wäre doch eindrucksvoll, charismatisch überzeugend von seiner Persönlichkeit her. Er wäre gewinnend. Er wäre auf keinen Fall solch ein Verlierer, der eben auch Leiden kennt. Und diese Anfragen, diese Hinterfragung macht Paulus sehr fertig. Er ist schon lange weitergereist und bekommt das alles mit durch Briefe. Und diese Briefe beunruhigen ihn sehr. Seine Gemeinde, in der er 2 Jahre lang gearbeitet hat, die geht jetzt plötzlich einen Weg, der ihn erschreckt, der ihm Angst macht für seine geliebten Geschwister. Er denkt fast nur noch an seine geliebte Gemeinde in Korinth. Er lässt vieles andere liegen, vieles wird ihm egal. Er reist hin und her, will hinreisen, kommt dann doch nicht, weil er fürchtet, dass es dann zum Krach kommt. Und das wäre auch nicht gut. Und schließlich setzt er sich hin und schreibt einen Brief. Wahrscheinlich nicht nur einen, vielleicht auch mehrere Briefe, aber einen Brief an die Gemeinde in Korinth. Keinen Kampfbrief. Mit vielen guten Argumenten, die sie jetzt überzeugen müssen. Kein Brief mit Beweisen, der ihnen zeigt, dass sie doch völlig im Unrecht sind, mit Schriftstellen und wie man das so macht. Nein, Paulus schreibt einen Liebesbrief. Er öffnet sein Herz, er macht sich verletzbar, er zeigt sein Inneres, wie es ihm geht, wo er selber angefochten ist. Er spricht von seiner Gemeinschaft mit Gott, öffnet sein Glaubensleben. Er erzählt, wie Gottes Barmherzigkeit ihm gerade in seinem Leiden begegnet ist. Wie er gerade durch seine Verfolgung erlebt hat, dass Gott ihn trotzdem liebt. Er berichtet, dass er selber erst durch viele schwere Erlebnisse zum Mutmacher werden konnte. Wenn ihr eure Bibel aufschlagt, und ich weiß nicht, welche Übersetzung ihr benutzt, dann steht da manchmal etwas anderes. Die Luther-Übersetzung und auch die Elberfelder-Übersetzung sagen, der uns tröstet in all unserer Not. Der uns tröstet, also Trost. Trost, das ist als Übersetzung nicht falsch. Aber auch nicht genau. Die neue Genfer Übersetzung formuliert, der uns tröstet und ermutigt. Das ist schon etwas breiter. Die Basisbibel sagt, er ermutigt uns. Im Griechischen steht das Wort Parakaleo. Parakaleo, das kann heißen trösten, ermutigen, ermahnen, gut zureden, beistehen. Das ist eine ganz große Bandbreite, was das alles heißen kann. Und das ist ein wichtiges Wort für Paulus. Hier in diesem Text, ich habe das alles immer so ein bisschen rot gemarkert. In diesem Text kommt es, neunmal vor. Wenn wir im heutigen Deutsch trösten, dann geht es darum, dass wir jemandem beistehen, der einen schweren Verlust ertragen hat. Wenn wir am Grab sind und jemandem unser Beileid ausdrücken, vielleicht ihnen auch noch einige Trostworte sagen oder einem Menschen, dessen Familie, dessen Ehe, dessen zerbrochen ist, dann wollen wir ihm sagen, das ist passiert und das ist unabänderlich. Aber wir möchten dich ermutigen, eine neue Perspektive zu finden. Das Leben geht weiter. Wenn die Bibel sagt, von Trost redet, also dieses Parakaleo, dann will sie das auf keinen Fall sagen, dass hier etwas unabänderlich ist, mit dem wir uns abfinden müssen. Wenn der Prophet Jesaja sagt, tröstet, in Jesaja 40, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet herzlich mit Jerusalem. Dann heißt das nicht, helft meinem Volk über ihren endgültigen Verlust hinweg. Steht ihr bei, damit sie diesen endgültigen Verlust hinnehmen kann. Sondern es geht um Hoffnung. Dann heißt das, macht der Tochter Zion Mut, dass es weitergeht. Macht ihr Mut, denn ihre Leidenszeit ist zu Ende. Ihre Schuld ist restlos abgezahlt. Mach dir Mut, steig auf einen hohen Berg, du Freudenbotin, für die Stadt Zion. Verkündige da ihre Botschaft mit kraftvoller Stimme, du Freudenbotin für Jerusalem. Verkündige sie, hab keine Angst. Sprich zu den Städten Judas, seht, da kommt euer Gott. Seht Gott der Herr, er kommt mit aller Macht und herrscht mit starker Hand. Da ist Hoffnung dahinter. Und wenn Paulus von Parakaleo spricht, dann will er sagen, hier gibt es noch mehr. Ihr habt noch eine Hoffnung, die noch mehr ist, noch größer ist. Er will später in diesem Brief und sagen, wenn jemand zu Christus gehört, dann gehört er schon zur neuen Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Alles ist neu geworden. Das alles kommt von Gott. Durch Christus hat er mit sich versöhnt. Hat er dich und mich versöhnt, umgedreht, neu gemacht. Von daher kann ich hier nicht sagen, der euch tröstet in aller eurer Not. Ich kann hier sagen, der euch ermutigt. Christus ermutigt uns und auch wir sollen ermutiger werden. Genauso meint es Paulus. Er hat Not kennengelernt, Schwierigkeiten, Verfolgung, Widerstände, Leiden, weil er Christus nachfolgt, weil er sich überall hingetraut hat und überall das Evangelium von Christus verkündet, die frohe Botschaft. Aber trotz dieser Schwierigkeiten erfährt er auch immer wieder Ermutigung und Hilfe in all seiner Not. Und die Leiden, die Paulus erfährt, die werden für ihn die Leiden des Christus. Irgendwo fühlt er sich gerade im Leid mit Christus stärker verbunden. Er weiß, dass Christus gelitten hat für uns. Und er sieht da eine enge Gemeinschaft, weil auch er leiden muss und leiden darf. In Philipper 3, Vers 10, schreibt er, ich möchte Christus kennenlernen. Und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. An seinem Leiden möchte ich teilhaben. Bis dahin, dass ich ihm im Tod gleich werde. Das alles geschieht in Hoffnung, dass ich auch an der Auferstehung der Toten teilhaben kann. Dass die Auferstehung Christus auch für mich Wahrheit wird. Durch sein Leid fühlt er sich umso enger verbunden mit seinem leidenden Herrn. Und deshalb wird dieses Leiden für ihn auch zu einem Kennzeichen, zu einem Marker, dass er eng zu Christus gehört. Paulus trägt nicht nur mit seinen Worten die gute Botschaft weiter, durch Widerstände und Nöte erfährt er, erleidet er am eigenen Leib, was es heißt, am Leiden des Christus teilzuhaben. Und wenn ihr jetzt diesen kleinen Text, diese vier Verse lest, ich habe es versucht, ein bisschen so rauszurücken, dann merkt ihr, das ist ein sehr sorgfältig durchkomponierter Text. Es geht um ein Zentrum, um eine Mitte. In der Mitte steht das Leiden Christi, das Lebens- und das Kreuzesleiden Christi. Und in der Mitte steht die Ermutigung, die uns dadurch zuwächst. Und darum herum hat er dann sorgfältig komponiert auch seine eigenen Nöte und die Ermutigung, die ihm dadurch zugewachsen ist. Das ist der Anfang des zweiten Korintherbriefs, dieses Liebesbriefes. Mutmacher wird man, wenn man selber ganz unten ist. Das ist, hört sich eigentlich sehr widersprüchlich an. Depressionen schließen uns ja eher ein als aus, als dass sie uns öffnen. Ermutigen ist ganz leicht und zugleich sehr, sehr schwer. Wenn man selbst durch schwierige Situationen gegangen ist, dann kann man sich vielleicht besser einfühlen. Man versteht besser, was der Nächste mitmacht. Als Paulus in großer Not war, hat er gelernt, andere zu trösten. Ich erinnere mich an meine Studienzeit hier in Köln. Wir hatten in unserem Studentenkreis eine junge Frau, Mondchen. Sie war sehr kontaktfreudig. Sie hatte diese kölnische Melodie in ihrer Stimme, diesen kölnischen Gesang. Und sie war eine geistig behinderte junge Frau, die sich ausgerechnet diese verkopften Studenten ausgesucht hat, weil sie mit ihnen Gemeinschaft haben wollte. Mondchen hatte kein einfaches Leben. Hat sie nie gehabt. Und intellektuell konnte sie nicht mithalten. Dann blieb sie ganz still. Aber wenn sie jemanden sah, der traurig war, der verzweifelt war oder schwer krank war, dann blühte sie auf. Dann konnte sie einfühlsam sein und herzlich. Während kluge Studenten hilflos daneben standen und keinen Zugang dazu fanden. Sie hatte ein großes Herz, wenn sie Bettlern oder Obdachlosen begegnete, und das gibt es ja in Köln in der Innenstadt sehr, sehr viel, dann bekam sie von ihr nicht nur eine Münze, sondern sie kannte sie bald mit Namen und hat oft auch ihre Nöte und ihre Erlebnisse und Sorgen erfahren. Ich muss sagen, wir hatten immer etwas Angst um Mondchen, denn dass sie irgendwann mal an den Falschen geriete, der ihre Freundlichkeit und Empathie ausnutzte. Aber Mondchen war genial darin, Freundschaften zu haben, zu schließen, und hatte eine intuitive Menschenkenntnis, die sie dann vor vielem geschützt hat. Einfühlung lernt man durch Widerstände und durch eigene Leiden. Auch der Hebräerbrief weiß davon, und da sind schöne Verse, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Hebräer 2, auch unser Herr Jesus sollte ein barmherziger und treuer Hohepriester werden. Er sollte vor Gott für uns eintreten, um für die Sünden des Volkes Vergebung zu suchen. Denn er selbst wurde ja durch sein Leiden auf die Probe gestellt. Deshalb kann er denen helfen, die auch auf die Probe gestellt werden. Denn er ist kein hoher Priester, der nicht mit unseren Schwachheiten mitleiden könnte. Er wurde, genau wie wir, in jeder Hinsicht auf die Probe gestellt. Kapitel 4. Auch Paulus, genauso, ist in seiner Not nicht verzweifelt. Es hatte fast, oder vielleicht ist er verzweifelt, aber er ist aus der Notsituation heraus ganz anders auf Menschen in Not zugegangen. Er hatte in seiner Not Erfahrungen gemacht, die ihm zu einem reichen Schatz wurden. Ich frage mich, was aus ihm geworden wäre, wenn Paulus nicht durch so viel Leiden und Not gegangen wäre. Wie wäre Paulus geworden, wenn er in seinem Missionsdienst wirklich nur einen Erfolg an den anderen gereiht hätte? Wenn er so überzeugend, so charismatisch eindrucksvoll gewesen wäre, wie die Korinther das von ihm immer erwartet haben, so herausragend und tolle Persönlichkeit gewesen wäre. Er wäre sicher auch immer noch der große theologische Lehrer gewesen, an dem wir uns noch 2000 Jahre später abarbeiten. Er wäre sicher der wichtige Missionar gewesen, der das Evangelium auch zuerst nach Europa gebracht hat, der Kirche gebaut hat, die im Weiteren auch zu unserem Kirchenbau geführt hat, der die ganze Welt mit der guten Nachricht angesteckt hat. Aber ein Troster, ein Mutmacher für alle Gemeinden, die in Not waren, wäre er wohl nicht mehr geworden. Deshalb zum Schluss, liebe Geschwister, freut euch. Lasst euch zurechthelfen. Nehmt euch meine tröstenden und ermutigenden Worte zu Herzen. Richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus und lebt in Frieden miteinander. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Amen.